Wir haben ganz tiefe Programme in uns, die vor allem Antwort auf die zwei wichtigsten Fragen geben im Leben. Nämlich erstens, was bin ich wert? Und zweitens, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Und da haben viele, ich sag's mal so, Fehlprogrammierungen, an die sie aber tief und fest glauben, weil es ist ihre Wahrheit, es ist ihre Sicht auf die Welt. Und wenn man sich diese Programme bewusst macht, kann man sie verändern. Und dann hat man eine klare Sicht auf sich selbst, aber auf die Menschen da draußen. Das heißt, das hat dann natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie ich mich dann überhaupt verhalte in Beziehungen und wie ich fühle und wie ich den anderen wahrnehme.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Heute habe ich eine ganz besondere Frau bei mir zu Gast. Sie sagt, eine glückliche Liebesbeziehung ist keine Glückssache, sondern eine Frage der persönlichen Entscheidung. Sie ist Psychologin, Bestseller-Autorin und gilt als Deutschlands führende Expertin für Bindungsangst. Millionen Menschen hat sie mit ihren Büchern und Vorträgen schon dabei unterstützt, ihr inneres Kind besser zu verstehen, den eigenen Selbstwert zu stärken und die Balance zwischen Anpassung und Selbstbehauptung zu finden. Ihre Botschaft ist klar, wir müssen nicht darauf warten, dass sich der Partner irgendwann ändert, weil das passiert sowieso nicht. Oder vielleicht irgendwann mal Mr. oder Mrs. Right an die Tür klopft. Denn wir können unser Glück selbst in die Hand nehmen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen im Bunte Lipgloss Podcast, liebe Stefanie Stahl.
Dankeschön für die Einladung.
Stefanie, wir haben gerade schon geklärt, wir bleiben bei Steffi und Jenny. Das mögen wir lieber als Stefanie und Jennifer.
Genau.
Also für alle, die sich wundern. Steffi, du hast viele Bücher geschrieben. Ein Bestseller nach dem anderen, muss man dazu sagen. Über eins deiner Bücher möchte ich heute im Detail mit dir sprechen. Es heißt, jeder ist beziehungsfähig. Und das finde ich ist ja eigentlich schon mal bei dem Thema eine gute Nachricht. Wo ist das Problem?
Ja, das Problem ist, dass wir alle alte Prägungen im Kopf haben. Also unsere Gehirne sind hochgradig subjektiv formatiert, um es mal so auszudrücken, weil sich gerade in den ersten Lebensjahren sehr viel Software und Hardware im Gehirn entwickelt, um es mal so in diesem Computerbeispiel zu bringen, weil das immer ganz gut vorstellbar ist. Und mit dieser Software, aber auch zum Teil Hardware, werden wir dann groß. Und wir haben ganz tiefe Programme in uns, die vor allem Antwort auf die zwei wichtigsten Fragen geben im Leben. Nämlich erstens, was bin ich wert? Und zweitens, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Und da haben viele, ich sag's mal so, Fehlprogrammierungen, an die sie aber tief und fest glauben, weil es ist ihre Wahrheit, es ist ihre Sicht auf die Welt. Und mit diesen Fehlprogrammierungen boykottieren sie sich und ihre Beziehung unbewusst. Und wenn man sich diese Programme bewusst macht, kann man sie verändern. Und dann hat man eine klare Sicht auf sich selbst, aber auf die Menschen da draußen. Das heißt, das hat dann natürlich auch eine Auswirkung auf mein Beuteschema, aber es hat auch eine Auswirkung darauf, wie ich mich dann überhaupt verhalte in Beziehungen und wie ich fühle und wie ich den anderen wahrnehme.
Mhm. Über diese Programmierung, wie du sie so schön nennst, sprechen wir gleich nochmal im Detail auch, wo die genau herkommt, über welche ersten Jahre wir da auch genau sprechen. Vielleicht fangen wir nochmal wirklich ganz von vorne an. Bindungsangst, das ist so ein Wort, das geistert oft rum, hört man immer mal wieder, liest man mal einen Artikel. Was genau ist denn diese Bindungsangst?
Das ist übrigens ein Wort, was ich mit sehr in die deutsche Welt gebracht habe, muss ich mal sagen, weil ich habe ja schon vor, ja, es ist fast 20 Jahre her, dass ich mein erstes Buch zu diesem Thema Jein, Bindungsängste erkennen und bewältigen, geschrieben habe und das auf den Markt kam. Bis dahin war dieses Wort nicht besonders gebräuchlich, so im deutschen Wortschatz. Na, das hat gerade die letzten 20 Jahre so richtig an Fahrt aufgenommen. Ja, Bindungsangst bedeutet jetzt inhaltlich, dass man eigentlich so einen Konflikt hat zwischen zwei großen psychologischen Grundbedürfnissen, die wir alle haben. Und zwar einerseits unser psychologisches Grundbedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit, nach Geborgenheit und Intimität. Und auf der anderen Seite unser Grundbedürfnis nach Selbstständigkeit und Autonomie und Selbstbestimmung. Und Menschen, die unter Bindungsangst leiden, die haben so ein ganz tiefes Programm in sich. Nähe bedeutet Freiheitsverlust. Ja, das heißt, in ihrem Denken und Fühlen kriegen sie den folgenden Satz irgendwie nicht klar. Ich bin in einer Beziehung und ein freier Mensch. Sondern sie denken und fühlen, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Das heißt, die haben sehr früh gelernt bei ihren Eltern, dass sie sich, um geliebt zu werden, um klarzukommen mit ihren Hauptbezugspersonen, zu stark anpassen müssen. Oder sie haben gelernt, dass sie sich sowieso nicht verlassen können, dass sie nicht vertrauen können, weil das Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, also ich sage jetzt mal ihre Eltern, einfach zu wenig ihre Bindungswünsche und Bindungsbedürfnisse beantwortet haben. Das heißt, sie haben als Kinder sich oft schon etwas verloren und einsam gefühlt und nicht verstanden gefühlt und deswegen früh gelernt, der Einzige, auf den ich mich wirklich verlassen kann, bin ich selbst. Die Menschen da draußen sind nicht vertrauenswürdig und Bindung heißt auf jeden Fall auch Verlust. Oder noch schlimmer, bei Traumatisierten, dass sie gelernt haben, dass Nähe sowieso was Gefährliches ist. Ja, dass ihre ersten Bezugspersonen eben nicht diese behütende Qualität hatten, sondern eben auch eine gefährliche Qualität. Also jetzt reden wir auch von stärkerer Vernachlässigung oder auch physischer Gewalt.
Ich würde da gerne nochmal auch einhaken, Steffi, weil du jetzt auch gerade diese Zeit ansprichst, junge Kinderjahre, vielleicht kannst du nochmal erklären, welcher Zeitraum ist da, sagen wir mal, prägend und wie äußert sich, ich sag mal, das Verhalten der Eltern, dass es zu so einer Bindungsangst kommen kann. Also ich bin jetzt selber Mama von 2 kleinen Kindern, die sind 3 und 4. Natürlich sind die am liebsten den ganzen Tag mit Mama und Papa am Spielen, am Erleben, am Entdecken. Viele Eltern kennen das auch, natürlich gibt's auch die Kita. Meine Kinder gehen bis heute nicht so unbedingt gerne in die Kita. Da gibt's auch manchmal morgens tränenreiche Abschiede. Das bricht einem natürlich so jedes Mal auch das Mama-Herz. Und da kommen natürlich auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, diese Themen Bindung, Kinder in den Kopf. Ja, und man überlegt natürlich als Eltern auch, wie mache ich es denn richtig? Also wo ist der Grad, ne, zwischen ich kann auch mal loslassen oder ich bin dann zu viel vielleicht weg, dass mein Kind gar keine Bindung zu mir aufbauen kann?
Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und wir haben leider einen Trend, dass die Kinder zu früh in die Kitas gegeben werden. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema, auch ein Thema, was wahnsinnige Emotionen aufspült. Ich rede jetzt einfach mal so von der Bindungsforschungsseite, ja, weil wir haben ja eine Menge Forschung dazu. Es geht jetzt nicht um meine private Meinung, sondern was die Wissenschaft dazu sagt. Und gerade das erste Lebensjahr ist wahnsinnig entscheidend, weil die Kinder ja im Grunde genommen nachbebrütet werden. Die werden so gesehen, kommen die physiologisch ein bisschen zu früh auf die Welt. Und es geht vor allen Dingen um Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit. Und Sicherheit können am besten eben die ersten Bezugspersonen geben. Und tatsächlich, das klingt jetzt sehr altmodisch heutzutage, aber es ist so, tatsächlich auch die Mutter, weil die Mutter schon so vertraut ist durch die Schwangerschaft. Also ihre Stimme, ihr Herzschlag und alles, ist die Mama halt total vertraut und kann das Kind ganz, ganz schnell beruhigen. Natürlich auch der Vater, der dann auch sehr schnell vertraut wird oder eine Oma, die ganz viel da ist. Aber dieses Abgeben in Kitas, da müssen die Kinder schon viel zu früh im Anpassungsleistungen vollbringen. Und haben eben auch immer mal wieder wechselnde Bezugspersonen. Und sie sind ja auch nicht das einzige Kind dort. Und das verursacht halt viel Stress im Gehirn. Und dieser Stress kann nicht richtig beruhigt werden. Und dann spurt sich dieser Stresskreislauf nicht so gut aus. Das heißt, man hat in Studien festgestellt, dass Kinder, die jetzt schon unter einem Jahr in die Kita gekommen sind, auch als Erwachsene, viel schneller in Erregungszustand kommen, also unter Stress und Angst geraten und sich viel schlechter regulieren können, weil das Gehirn lernt auch gewisse Emotionen erst durch die sogenannte Co-Regulation der Eltern. Also ich mache das jetzt mal ganz konkret. Ein Säugling ist aufgeregt, gestresst, hat irgendeine Not. Ich sag mal, Mama kommt, beruhigt es, streichelt es, nimmt es auf den Arm, redet lieb auf es ein und dann beruhigt sich das Kind. So. Und da werden ja immer Hormone ausgeschüttet, sowohl Stresshormone am Anfang als auch die Beruhigungshormone dann. Und je öfter das passiert, Stressberuhigung, desto besser spurt sich dieser Hormonkreislauf auch ein im Gehirn. Ja, dass das Gehirn, das verknüpft ja noch alles. Das wird ja alles noch verknüpft, dass dieses Stress und Beruhigung, dass das Gehirn das irgendwann auch leisten kann, ohne dass die Mama oder der Papa kommt. Und das ist so ab 2 Jahren. Ab 2 Jahren ist das Gehirn des Kindes so weit, diese Stressregulation, dass sie einfach besser im Gehirn des Kindes funktioniert. Und Kinder, die da zu früh weggegeben werden und zu viel und zu umfangreich, da spurt sich dieser Kreislauf nicht so gut ein. Und deswegen haben die auch im späteren Alter Probleme. Oder ein Kind zum Beispiel, das viel vernachlässigt wird in den ersten 2 Jahren, um das sich einfach zu wenig gekümmert wird, das stellt irgendwann, um nicht immer wieder frustriert zu werden, seine Nähewünsche ein. Das heißt, wenn die Eltern zu wenig kommen, wenn es schreit oder wenn es irgendein Bedürfnis hat, dann hört es einfach auf zu verlangen. Es hört auf, einfach nach dieser Nähe überhaupt zu verlangen. Und das bedeutet für das Gehirn, dass eben auch dieser Wunsch nach Nähe gar nicht so hormonell eingespürt wird. Das heißt, auch als Erwachsene haben die wenig Nähebedürfnisse. Und vor allem haben sie nicht die sogenannte Objektkonstanz entwickelt. Das heißt, ein einjähriges, zweijähriges in dieser Zeit der Entwicklung. Irgendwann verstehen die Kinder und fühlen die Kinder, die Mama ist da, auch wenn ich sie gerade nicht sehe. Das nennt man Objektkonstanz. Das haben wir auch als Erwachsene. Wir können innerlich ein warmes Bindungsgefühl zu jemand herstellen, der sich nicht gerade im selben Raum befindet, ja. Und die Menschen, die da so früh unterbrochen wurden, die kennen nicht das Gefühl, jemand anders zu vermissen. Das heißt, wenn die weggehen, wenn die morgens aus der Wohnung gehen oder so, dann ist der andere auch oft wie einfach gar nicht mehr da. So, also diese Objektkonstanz, diese innere Bindung, die reißt dann irgendwie auch ab, weil dieser Nähekreislauf gar nicht so richtig eingespurt wurde. Das heißt, diese ersten 2 Lebensjahre sind gerade für die Entwicklung des emotionalen Erlebens sehr, sehr entscheidend.
Weil du gerade sagst, das reißt dann ab, würde ich direkt mal nachfragen, kann man eine Bindungsangst reparieren?
In ganz vielen Fällen ja. Wenn wir so richtige Frühschädigungen haben, ist es schwierig. Also wenn man so ein sehr gestörtes Nähebedürfnis, also eine fast Bindungsunfähigkeit, die sich sehr, sehr früh eingespurt hat, dann ist es schwierig. Dann kann man es eigentlich nur noch mit mentalen Strategien kompensieren, aber nicht so tief im Gefühl, weil die Hardware dafür fehlt, ne? Weil sich die Hardware im Gehirn gar nicht so ausgebildet hat, um diese Hormone zu produzieren. Da sind gewisse Hormonkreisläufe gar nicht richtig eingespurt worden. Und das kann man natürlich dann jetzt auch nicht mehr reparieren, weil dann haben wir einen Hardware-Schaden. Aber lass uns mal in die etwas leichteren Gefilde gehen. Und zwar vielleicht zu den Menschen, bei denen im Großen und Ganzen alles soweit okay gelaufen ist. Also jetzt nicht so ganz schlimme Vernachlässigung oder Traumatisierungen vorhanden sind, sondern die einfach nur so Programme auch so ein bisschen aus späteren Jahren mitbekommen haben, dass Mama vielleicht ein bisschen zu anklammernd ist, ne, oder dass Mama immer so traurig ist und dass man schon so als Kind das Gefühl hatte, ich bin dafür da, ich bin Mamas Sonnenschein, ich muss sie irgendwie besser draufkriegen. Oder Mama und Papa, die hatten so eine schlechte Ehe und ich musste gucken, dass ich jetzt nicht auch noch zur Last falle. Oder Papa war immer emotional so abwesend. Habe ich versucht, den irgendwie so ein bisschen enger an mich zu binden. Es ist mir aber nie gelungen. So diese ganzen Programmierungen, an denen kann man wunderbar arbeiten, weil da ja auch vieles noch der Erinnerung zugänglich ist, obwohl auch das noch nicht mal eine unbedingt notwendige Voraussetzung ist. Aber da haben wir es dann mehr mit Softwareproblemen als mit Hardwareproblemen zu tun. Und die kann man halt ganz gut angehen. Das ist ja so eigentlich auch der Kern meiner Arbeit, ne? In all meinen Büchern geht es ja eigentlich darum, dass man durch Selbstreflexion
wieder einstellen
und vielleicht auch ein paar Übungen, die man macht, wirklich auch nochmal neue Programme installieren kann.
Vielleicht, Steffi, gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Erwachsenenalter. Für alle, die uns zuhören oder vielleicht sagen, oh ja, da hatte ich auch schon mal das ein oder andere Thema, vielleicht bei mir selbst oder bei einem Partner, da fühle ich mich irgendwie ertappt. Was ist denn so ein typisches Verhalten von Bindungsängsten? Also man lernt jemanden kennen und merkt auf einmal, irgendwie ist das komisch.
Ja,
was stimmt nicht mit dem?
Ja, das ist irgendwie, ist das ziemlich krass oder das kann furchtbar krass sein, weil der klassisch Bindungsängstliche ist normalerweise unschlagbar auf den ersten 10 Metern und das ist das Heimtückische. Also es ist häufig so, dass bindungsängstliche Beziehungen sehr leidenschaftlich beginnen. Und das ist irgendwie so das
Gemeine. Das war auch spannend, ne?
Ja, ja. Ja. Das heißt, weil nämlich auf den ersten 10 Metern fühlt der oder die Bindungsängstliche sich noch nicht so in der Autonomie bedroht. Es ist ja so, wenn man jetzt so anbandelt, ne, und sich kennenlernt und vielleicht auch schon ein paar Nächte zusammen verbracht hat, dann fühlt sich die Sache ja noch nicht direkt ganz sicher und verbindlich an. Das heißt, der oder die Bindungsängstliche fühlt sich da noch nicht so festgenagelt. Mhm. Und dann können diese Menschen ihren Wünschen nach Nähe und Verliebtsein und Sex und so weiter durchaus richtigen Raum geben, weil sie sich in ihrer Autonomie in diesem Stadium noch nicht bedroht fühlen. Mhm. So, und dann kann das alles sehr leidenschaftlich anfangen. Und die Sache kippt in der Regel dann, wenn so das nächste Stadium der Verbindlichkeit kommt. Mhm. Zum Beispiel, wenn das jetzt irgendwann so offiziell Beziehung heißen soll. Oder weil man sich doch mit einer ziemlichen Regelmäßigkeit trifft und man merkt, der andere möchte eigentlich auch einfach eine feste Beziehung haben. Oder wenn man zusammen zieht, dass dann plötzlich die Bindungsangst mhm. ausbricht. Das heißt eigentlich immer so, wenn es in eine nächste Phase der Verbindlichkeit geht. Es gibt natürlich auch Menschen, bei denen ist die Bindungsangst so ausgeprägt, dass sie quasi schon nach der ersten Nacht davon rennen oder auch schon vorher, dass es noch nicht mal zu einer ersten Nacht kommt. Die gibt es natürlich auch. Es gibt ja viele Ausprägungen und Varianten, aber häufig ist es eben so, dass die ersten 10 Meter der Beziehung wahnsinnig toll und leidenschaftlich sind. Und das ist halt dann eben das Brutale für den, der mit so jemand zusammen ist, dass dann plötzlich diese Rückzugsbewegungen kommen. Also typisch, man verbringt eine tolle Nacht, aber der Partner hat keine Zeit mehr zum Frühstück zu bleiben. Oder kann sich auch nicht festlegen, ob man sich abends wieder sieht. Mhm. Oder taucht einfach plötzlich ab 2 Tage und meldet sich nicht, beantwortet auch keine WhatsApp richtig oder beantwortet sie nur knapp. Plötzlich ist er oder sie wieder da. Dann ist wieder plötzlich diese Leidenschaft wieder da. Und man denkt, sag mal, habe ich das alles geträumt, dass der sich irgendwie ziemlich distanziert verhalten hat bei unseren letzten Textnachrichten. Jetzt ist doch alles wieder so, jetzt fühlt sich doch alles
oder man
wieder
denkt,
so gut an.
Man hat selber was falsch gemacht vielleicht. Ne? Das
genau,
ist natürlich auch
genau,
ein Gedanke,
genau.
der kommt.
Mhm. Man sucht ja dann gerne auch den Fehler bei sich. Also es ist so ein komischer Zickzack-Kurs zwischen Nähe und Distanz. Also mal ganz da und dann wieder weg. Also irgendwie so wenig greifbar. Man kriegt kein Gefühl der Sicherheit. Und das bewirkt natürlich auf der anderen Seite, dass man sich irgendwie immer abhängiger fühlt. Denn wenn man sich unsicher fühlt, hat man einen Kontrollverlust. Und Kontrollverlust bewirkt, dass man Kontrolle herstellen will. Das heißt, man ist plötzlich wahnsinnig damit beschäftigt, den anderen einzufangen, dem anderen zu gefallen. Also, dass man, wenn man sich dann trifft, auch richtig Mühe gibt, was weiß ich, super auszusehen, witzig, intelligent zu sein, whatever. Ja, weil man einfach merkt, man hat keinen sicheren Boden unter den Füßen in dieser Beziehung. Das ist so ein ganz klassisches Anzeichen, dass man sich einfach sehr unsicher fühlt. Und der Bindungsängstliche auf der anderen Seite, der fühlt sich halt in dieser Phase der Beziehung, das ist so diese Ambivalenzphase, zunehmend unter Druck und bereut auch schon das ein oder andere Versprechen, das er in der Leidenschaftsphase gegeben hat. Ja, also der ist eigentlich schon dabei, so ein bisschen wieder den geordneten Rückzug anzutreten, weil in ihm bricht jetzt, wo er merkt, der andere ist wirklich committed und sagt jetzt wirklich ja und fühlt sich jetzt sicher für ihn an, jetzt bricht dieses Anpassungsprogramm aus. Also jetzt kommt das, was viele Bindungsängstliche so in der Kindheit aufgesogen haben. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich mich anpassen. Und dann kommt dieser innere Widerstand, ein Scheiß muss ich. Na, ich will mich jetzt nicht so verlieren, ich will mich nicht selbst aufgeben. Weil Bindungsängstliche können ganz schlecht sowohl innere als auch äußere Grenzen in der Beziehung setzen. Die Grenze, die ihnen verbleibt, ist immer die, dass sie erstmal wieder abtauchen. Denn nur wenn sie alleine sind, fühlen sie sich wirklich frei, das zu tun, was sie wirklich wollen. Und das ist eben so ein altes Kinderprogramm. Das wird projiziert auf die gegenwärtige Beziehung, was da am Wirken ist. Und diese Programme, die kann man eben aufdecken und verändern.
Mhm. Ich habe mir jetzt diese Situation, wie du sie gerade so lebendig beschrieben hast, vorgestellt. Da ist jetzt ein Paar, sie ist, sage ich mal, total all in, super und ich habe den Mann meiner Träume und es fing alles super an und jetzt ist der plötzlich so komisch.
So fängt es oft an.
Und dann merkt man irgendwie, der zieht sich zurück, genau wie du es gerade gesagt hast. Kann so eine Beziehung trotzdem funktionieren, wenn man sagt, der eine ist auf Wolke 7, gibt alles in diese Beziehung, versucht dann zu gefallen, ne? Und der andere ist eher so schon wieder ein bisschen auf der Flucht. Also kann das doch irgendwie matchen oder sagt man lieber nicht dann?
Nee, das ist eine ganz, ganz unheilvolle Dynamik, denn je mehr der andere all in ist, desto gestresster und genervter fühlt sich ja der Bindungsängstliche. Und dann passiert ja auch was sehr Fieses, sage ich jetzt mal so, bei Bindungsängstlichen, dass in dieser ambivalenten Phase auch dieser von mir so benannte, ist ja auch ein Wort, was ich erfunden habe, Schwächen-Zoom einsetzt.
Was heißt das?
Das heißt, ja, was weiß ich, man sitzt gerade beim romantischen Abendessen und ich mache es jetzt mal so einfach in dem Beispiel, der Mann hat die Bindungsangst und sie ist total verliebt, ja. Dass ich nicht immer alles so beides mitreden muss. Aber es gibt genauso auch bindungsängstliche Frauen. Also ich denke, beide werden sich wiedererkennen. Also die, die gerne mal flüchten und welche, die hinterherrennen. Und manche wechseln ja auch. In der einen Beziehung flüchten sie und in der anderen rennen sie hinterher. Ja, ja.
Ach, du lieber
Weil
Gott.
Es hängt immer mit diesen Dynamiken zusammen. Ich sage immer, wer sich zuerst einlässt, hat verloren. So kann man es vielleicht auf den Punkt bringen. Ja, wer sich zuerst einlässt, hat verloren. So, und jetzt sitzt aber der Bindungsängstliche mit seiner schmachtenden Partnerin oder möchte gern Partnerin, was weiß ich, beim schönen Abendessen. Und dann ist er auf einmal so abgeturnt, ja, weil er findet, irgendwie ist die Nase ja doch ein bisschen groß, ne? Und diese Kaugeräusche, furchtbar, ja. Also es kommt dieser Schwächenzoom, ja, dass die Bindungsängstlichen dann plötzlich so auf die Schwächen fokussieren. Und dann kommt eben die Frage, ist das wirklich der oder die Richtige? Dann kommen große Zweifel. Das kann auf Äußerlichkeiten sich beziehen, das kann sich auf Inhalte beziehen. Also plötzlich ist man total abgeturnt von einem bestimmten Dialekt, der einem in der Verliebtheitsphase überhaupt nicht gestört hat. Oder plötzlich taucht die Überlegung auf, ach ja, die ist ja alleinerziehende Mutter, will ich mir wirklich ein Kind ans Bein binden? Wusste aber schon beim Daten, sie hat die Information nie hinterm Berg gehalten. Ja, also es kommen plötzlich so Themen auf, oder es gefallen einem plötzlich Sachen nicht, die aber auch schon vorher alle da waren.
Und das ist aber so eine Art Selbstschutz dann? So, ich suche jetzt die Schwächen, damit ich mich nicht drauf einlassen muss? Oder was passiert
da? Da bin ich mir bis heute nicht ganz sicher. Ist es dieser Selbstschutz? Also ich benutze Schwächen-Zoom, um wieder in meine rettende Autonomie zu kommen. Also sprich, ich muss mich ja entlieben, um wieder autonom zu sein, also um aus dieser Angst, ich werde jetzt so vereinnahmt, wieder rauszukommen. Oder ist es so, dass ich mich so unter Druck fühle und deswegen eigentlich schon per se nicht mehr so verliebt bin und schon abgeturnter bin und mir dadurch eben die Schwächen erst auffallen, die mich vorher nicht so gestört haben. Oder die vermeintlichen Schwächen. Ich werde nie vergessen, wie ein Mann, der bei mir auf einem Seminar war, ich habe früher auch häufig Seminare zu dem Thema gegeben, und wo es auch gerade um dieses Thema Schwächenzoom ging, wo der sagte, er habe seine letzte Freundin verlassen, weil sie 2 Zentimeter zu klein gewesen sei.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, das ist ein geiles Beispiel für Schwächenzoom.
Wow.
Ja. Also, aber dann kommt halt diese Phase des Abgeturntseins, der Ambivalenz. Aber das Gemeine ist, das ist eben auch nicht immer so. Also nehmen wir mal an, der Bindungsängste ist gerade mal wieder autonom und etwas abgeturnt unterwegs und taucht erstmal wieder 3 Tage unter. Dann hat er sich ja wieder ein bisschen erholt und dann kann ja wieder dieses Bindungsbedürfnis auch plötzlich nach vorne kommen. Und auf einmal vermisst er sie wieder, meldet sich wieder, sie treffen sich wieder, haben leidenschaftlichen Sex und alles ist wieder fast so schön wie am Anfang. So, und das ist ja das, was für die Betroffenen auf der anderen Seite ist so wahnsinnig schwierig macht. Nähe und Distanz, Nähe und Distanz, Nähe und Distanz. Und das Krasse ist eben, dass der Bindungsängstliche der Alleinherrscher über Nähe und Distanz ist. Also er bestimmt, wann Nähe ist und wann nicht. Die Frau auf der anderen Seite hat da wenig Einfluss. Wenn sie sagt, ah, ich will dich sehen und so ihre Bedürfnisse klar macht, fühlt er sich noch umso mehr unter Druck, zieht sich eher zurück. Wenn sie eine Szene macht, sowieso. Also es ist halt ganz schwierig. Also das, was noch am besten hilft, ist im Grunde genommen, dass man sich selber rar macht. Also, dass man versucht, den Spieß ein bisschen umzudrehen. Aber das ist natürlich auf die Dauer auch wahnsinnig anstrengend.
Oma schon immer gesagt, willst du gelten, mach dich selten. Aber klar, ich gebe dir recht, dass am Ende ja auch ein Spiel ist, man spielt und da ist man ja jetzt auch nicht unbedingt zu 100% wahrscheinlich glücklich. Steffi, jetzt sagst du aber ja, jeder ist irgendwie beziehungsfähig. Das heißt, kriegen diese Menschen wenn sie wollen, doch irgendwie noch die Kurve? Wie kann man vielleicht die Kurve kriegen? Kann auch ein Partner bei sowas helfen? Muss man das selber bei sich erkennen und sagen, okay, ich habe da anscheinend ein Thema und ich versuche mir jetzt von jemandem helfen zu lassen?
Der Partner kann eigentlich am schlechtesten helfen, weil der Partner dann eher nur als nervig wahrgenommen wird. Mhm. Also man muss sich ja auch wirklich vorstellen, wenn ich jetzt in so einer bindungsängstlichen Ambivalenz bin und im Grunde schon überlege, wie komme ich am besten wieder aus der Nummer raus? Also wo ist der Exit? Und jetzt kommt die Partnerin und will nervige Beziehungsgespräche führen.
Wir müssen mal reden.
Das bestätigt mich ja nur wieder darin, dass Beziehung was Anstrengendes ist, wo ständig irgendwas von mir erwartet wird. Also das habe ich noch nicht erzählt. Bindungsängstliche sind auch totale Erwartungsphobiker. Die können mit Erwartungen ganz schlecht umgehen, weil sie sich dann sofort unter Druck fühlen. Warum? Weil sie sich innerlich nicht gut abgrenzen können. Sie haben ja nicht gelernt in ihrer Kindheit, dass man Nein sagen kann. Ja, dass man sagen kann, ach nö, dazu habe ich jetzt nicht so Lust oder so und so. Also Bindungsängstliche haben ja dieses Programm am Laufen. Beziehung ist etwas, was ich über mich ergehen lassen muss, aber nichts, was ich wirklich aktiv mitgestalten kann. Das heißt, jetzt kommt in so einer ambivalenten Phase die Partnerin und sagt, hey, lies doch mal die Bücher von der Frau Stahl oder lass uns doch mal eine Paartherapie gehen. Das setzt ihn dann noch mehr unter Druck. Das ist ja gar nicht da, wo er steht. Er will ja nicht mehr Beziehung, er will weniger Beziehung. Das hört sich für ihn dann so an, wie wenn die Partnerin ihn bittet, bitte die Ketten selber herbeizuschleppen, an die man ihn legen will. Das ist halt die Krux. Je mehr die Partnerin dann drängelt und bohrt und sagt, hey, du hast ein Thema mit Bindungsangst und pipapo, desto genervter ist der andere. Es sei denn, er entdeckt dann wirklich, stimmt, ich habe ja wirklich Bindungsangst und sagt, boah, krass, ist ja auch nicht die erste Beziehung, wo es genauso abgelaufen ist, wie es jetzt wieder abläuft. Das ist mir ja schon 100-mal passiert, dass ich sturzverliebt war und dann kommen wieder diese ganzen Zweifel und dann denke ich wieder, es ist nicht die richtige. Eigentlich muss ich wirklich was dran ändern. Also in dem Moment, wo es zu einer intrinsischen Motivation wird, das heißt zu der eigenen Motivation und nicht, weil die Partnerin rumnervt, besteht natürlich eine Chance.
Mhm. Und du hast eben gesagt, Männer sowie Frauen haben Bindungsängste. Jetzt spricht man aber auch von der sogenannten Male Loneliness Epidemic. Vielleicht kannst du einmal erklären, was genau das ist und woran es liegt, dass vielleicht doch am Ende eher mehr Männer betroffen sind. Also liegt das dann auch in der Kindheit? Empfinden Männer das Thema Nähe, Anpassung anders als Frauen oder Mädchen?
Da geht's ja per Definition darum, dass die Männer auch ihre Freundschaften ganz anders leben. Also die Männer machen viel so side by side. Das heißt, man geht zusammen auf einen Sportplatz oder man tut irgendwas zusammen. Oder wenn man spricht, spricht man halt viel über den Job und solche Sachen, aber ganz wenig über wirklich persönliche Themen, also über etwas, was einen wirklich beschäftigt, dass man sich öffnet und oft auch noch nicht mal der Partnerin gegenüber, weil Männer halt so traditionell schlecht mit schwachen Gefühlen umgehen können. Also sowas wie, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich hilflos, ich bin traurig, das belastet mich total. Das sind so Sätze, die Männern in der Regel gar nicht über die Lippen kommen. Und das bewirkt natürlich, dass sie ein Teil von sich in zwischenmenschlichen Beziehungen verstecken, also dass er gar nicht stattfindet. Das heißt, so eine richtige Verbindung kann dadurch auch nicht stattfinden. Eine richtige Verbindung findet ja immer da statt, wo ich wirklich authentisch und offen sein kann. Und bei vielen Männern fängt das Problem ja schon da an, dass sie das nicht nur nicht formulieren wollen oder können, sondern dass sie es auch gar nicht so differenziert fühlen. Ja, die fühlen sich dann irgendwie vielleicht diffus unwohl oder diffus gereizt oder diffus gelangweilt. Aber diese Differenzierung, ich fühle mich da tatsächlich überlastet oder ich habe tatsächlich Ängste oder ich bin eigentlich immer noch traurig, weil meine Mutter vor 3 Jahren gestorben ist. Also diese Differenzierung, die ja die Voraussetzung ist, etwas auch mal formulieren zu können, die findet schon im Innenraum gar nicht so statt, weil viele Männer so früh sich darin trainiert haben, ihre Gefühle, vor allem die schwachen Gefühle, also Freude und Aggression, da haben Männer einen ganz guten Zugriff zu, aber so schwache Gefühle wie Hilflosigkeit, Trauer, Ängstlichkeit, dazu haben sie eben nicht so einen guten Zugriff, dass sie die früh gelernt haben, einfach zu unterdrücken. Und dadurch entsteht so eine Art der Einsamkeit, weil sie eigentlich mit keinem Menschen dann so wirklich nahe sind oder mit keinem Menschen auch mal das teilen können, was sie einfach auch belastet.
Mhm. Würdest du sagen, hat Bindungsangst in den letzten Jahren zugenommen? Du hast eingangs gesagt, das Thema hat an Fahrt aufgenommen. Würdest du auch sagen, dass es nicht nur jetzt ein Trend ist, weil viel drüber geschrieben wird, berichtet wird, das ist ja oft so, auf einmal ist der Fokus da und alle sprechen drüber, sondern hat sich auch in unserer Gesellschaft was verändert? Stichwort Social Media, Online-Dating, ist das alles so, das nächste Match ist um die Ecke, ist ja eigentlich auch egal, dann nehme ich halt den nächsten. Also hat sich da auch was getan, dass das Thema, sagen wir mal, mehr wird bei den Menschen?
Es wird immer so behauptet. Aber ich habe daran meine Zweifel, weil Bindungsangst ist etwas, was im Elternhaus entsteht und nicht auf Social Media. Und unsere tiefen psychologischen Grundbedürfnisse nach Nähe und Verbundenheit und nach Autonomie auf der anderen Seite ist etwas, was die Evolution hervorgebracht hat und nicht Social Media. Und Menschen, die da von ihrem Elternhaus gut aufgestellt sind oder überhaupt gut aufgestellt sind, also die auch diese gute Balance haben zwischen ich kann mich binden, öffnen, nah sein, kooperieren, aber ich kann mich auch durchaus selbst behaupten, auch innerhalb einer Beziehung. Ich kann auch Grenzen setzen, ich kann meinen Willen äußern. Also die das beides gut können, die haben auch nicht so Probleme mit Beziehungen und die finden das dann auch nicht unbedingt so reizvoll, alle paar Monate wieder ihren Partner zu wechseln, egal wie viel Optionen Social Media bereitstellen. Ja, weil die einfach bindungswillig sind. Na? Und die gehen dann auch gar nicht mehr auf Social Media und sagen, ach, vielleicht, da ist ja noch ein Katalog, vielleicht finde ich noch was Besseres. Da sind immer die unterwegs dann, die eben immer wieder diese Ambivalenz erleben, die dann wieder in Schwächensuchen kommen, die wieder sagen, ach nee, ist doch nicht die richtige, ich gehe nochmal gucken, ich bin da noch angemeldet, ne? Oder sowieso schon parallel da ständig unterwegs sind. Und da bieten natürlich die Apps mehr Möglichkeiten heute. Früher hätten sie sich aufraffen müssen, wieder in die Kneipe gehen, wieder gucken, ob sie irgendjemanden kennenlernen. Ne? Das ist heute natürlich wesentlich bequemer geworden, aber meiner Meinung nach ist die Bindungsangst einfach viel besser sichtbar geworden, weil die Leute es auch formulieren, weil heute keiner mehr gesellschaftlich genötigt ist, irgendwie zu heiraten. Und außerdem kann man sich heute auch problemlos mal wieder scheiden lassen. Also es gab früher so viele Ehen mit komplett bindungsängstlichen Strukturen, nur die Leute sind halt nicht so aufgeflogen, ne? Weil sie sind ja irgendwie zusammengeblieben, sie hassten und sie liebten sich, tausende von Affären, unterirdische Ehequalität, aber keiner von denen wäre auf die Idee gekommen, dass sie unter Bindungsangst leiden, ja. Und das wird halt heute viel offener ausgelebt. Und dadurch entsteht der Eindruck, es wären mehr geworden, aber ich glaube nicht, dass es mehr geworden sind.
Ich würde nochmal beim Thema Social Media bleiben. Das, was auf jeden Fall da ist, was ich jetzt auch gemerkt habe als Mama, man ist natürlich dann auch in so einem Algorithmus drin, wo einem nur noch diese Themen zugespielt werden, ist aber ganz viel psychologischer Beistand auf Social Media, ganz viel Ratschläge und ganz viele Ideen. Da wird dann eine Headline kreiert, das darfst du bei deinem Kind auf gar keinen Fall tun. Wenn du das abends vor dem Schlafengehen sagst, hat das Kind keine Bindung. Diese 5 Sätze solltest du deinem Kind jeden Abend vor dem Schlafengehen. So, ja, und ich sag dir eins, als Mama setzt einen das natürlich auf eine gewisse Weise unter Druck und man hat schon, also da ertappe ich mich selber, schon latent immer so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, jetzt habe ich ja alles falsch gemacht. Jetzt habe ich heute Abend, jetzt gab es davor irgendwie Geschrei und die waren beide irgendwie echt nicht nett. Weder zueinander noch zu uns. Und wir sind jetzt nicht so mit eitel Sonnenschein ins Bett gegangen. Und dann überlegst du jetzt schon, oh je, hat das jetzt einen Knacks gegeben? Ja. Also ich will jetzt auf die Frage hinaus, was kann man als Mama, als Papa tun, um den Kindern, jetzt mal grob gesprochen, eine bindungsorientierte Kindheit zu geben.
Ach, ich finde das alles komplett maßlos übertrieben heutzutage, ehrlich gesagt. Also was heute eher vor allen Dingen auch ist, dass die Autonomie einfach viel zu kurz kommt. In meiner Kindheit, wir sind schon allein in den Kindergarten gegangen, der war nicht um die Ecke. Ich bin allein in die Schule gegangen, da musste ich schon mehrere Kriege mit größeren Jungs überleben, ja. Wir waren den ganzen Tag draußen spielen, ohne Handytracker, ohne alles, hat kein Schwein interessiert, wo wir uns überhaupt aufhalten, ja. Das heißt, wir waren viel, viel, viel freier. Und ich finde ganz viel, dass die Kinder zu wenig Autonomie heute lernen, weil sie viel zu viel immer bei Mama und Papa sind. Mama und Papa auch finde ich, eher zu viel des Guten tun. Auch immer diese Kinderbespaßungen, sollen die sich doch mal alleine amüsieren. Und ein bisschen Langeweile provoziert dann ja auch wieder die tollsten Spiele. Mhm. Hängt, glaube ich, aber auch viel mit Schuldgefühlen zusammen, weil viele Eltern sich natürlich auch immer so schuldig fühlen, weil beide sind berufstätig. Und sie haben immer sowieso schon das Gefühl, sie haben zu wenig Zeit für die Kinder. Und dann muss natürlich in der Zeit das Allerbeste mal rausgeholt werden. Aber was es wirklich braucht, ist, dass man sein Kind lieb hat. Und zwar einfach für das, was es ist und nicht für das, was man gerne hätte. Und dass man ihm auch ein bisschen Autonomie gibt. Das heißt, es altersgemäß fördert. Ja, und ob da mal abends ein Krach in der Familie ist und man verträgt sich wieder, das ist doch alles okay. Und das muss da nicht immer ewig alles weichgespült werden. Mhm. Wobei Dauerstreit ist schlecht. Also eine richtig schlechte Ehe, dann ist eine Scheidung besser. Also wenn die Eltern sich ständig streiten, dann ist es besser für die Kinder, die Eltern trennen sich. Und dadurch lernen sie vielleicht nochmal, oh, es gibt doch ein Happy End. Seitdem Mama und Papa getrennt sind, geht es ihnen viel besser. Und da ist kein Streit mehr. Und wir können sie ja beide nach wie vor sehen und besuchen. Das ist besser als so ein Dauerstreit, wo die Kinder lernen, es gibt im Grunde keine Lösung. Man hat daraus gefunden, dass Kinder, die aus zerstrittenen Ehen kommen, eben auch sehr bindungsangstgefährdet sind. Mhm.
Aber das finde ich zum Beispiel sehr spannend, weil oft hört man ja aus Beziehungen, bleiben mal lieber zusammen wegen der Kinder, die sind ja noch so klein. Ne? Also, dass man das so auf sich nimmt, weil man mehr Angst davor hat, dass es vielleicht einen Schaden bei Kindern anrichtet, wenn man sich trennt.
Ja, wenn man sich einigermaßen dabei versteht und vielleicht ein bisschen nebeneinander herlebt, aber eigentlich nett miteinander umgeht, ist das ja auch völlig in Ordnung. Es geht um diese aktiven, lauten Streitereien. Mhm. Die sind für Kinder hochgradig bedrohlich.
Und Steffi, du hast auch gesagt, es gibt Übungen, die man machen kann, unter anderem auch in deinen Büchern. Was kann man da tun? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen erzählen, erklären. Was gibt es da für Hilfsmittel?
Also das Allerwichtigste ist, dass man lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen. Ich sage immer, wenn man sein eigenes Muster selbst reflektiert, ist das schon mehr als die Hälfte der Miete. Ich mache es mal konkret. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Robert und Julia. Und Robert hatte halt eine Mutter, die war relativ vereinnahmend, weil die war in einer sehr unglücklichen Beziehung mit ihrem Mann. Ich sag mal, Roberts Vater hatte auch schon sehr bindungsängstliche Strukturen. Der hat wahnsinnig viel gearbeitet und war auch emotional einfach nicht besonders präsent für die Frau. Mhm. Das heißt, sie hat sich sehr einsam gefühlt. Und der kleine Robert hat das immer so gemerkt. Er hat gemerkt, Mama geht's nicht gut, die ist traurig. Und kein Kind kann es ertragen, wenn Mama traurig ist. Und deswegen hat er viel auch von seiner Autonomie geopfert. Das heißt, er ist öfter mal nachmittags zu Hause geblieben bei der Mama, obwohl er eigentlich lieber mit seinen Freunden draußen gespielt hätte. Aber er hat ja gemerkt, dass die Mama ihn irgendwie braucht. So. Und das ist jetzt das Programm, mit dem er groß wird. Jetzt trifft er auf Julia. Mhm. Und jetzt kommt wieder diese bleischwere Verantwortung, die er fühlt. Julia glücklich machen zu müssen. Julia die Sonne vom Himmel zu holen. Ja, das heißt, Robert hat für sich so abgespeichert, ich bin zu 100% für dein Glück verantwortlich, ja. Und da kann sich ja jeder vorstellen, das ist viel zu viel, das ist eine totale Überforderung. Und deswegen sucht Robert dann auch immer wieder das Weite, um einfach mal, wenn er wieder allein ist, so, oh, dann kann er mal wieder durchatmen, dann kann er mal wieder machen, worauf er Bock hat und so. Und wenn Robert da rauskommen wollte, dann müsste er verstehen, dass er überhaupt mit dieser Brille durch die Welt rennt, dass er Sklave seines Programms ist, dass er Sklave seines eigenen Gehirns ist. Das heißt, er müsste die Zusammenhänge reflektieren. Ey, stimmt. Das ist ja im Grunde dasselbe Gefühl wie damals bei Mama, was ich schnell bei Julia habe. Dieses schwere, traurige, depressive Gefühl, was ich habe, wenn Julia in der Nähe ist, weil ich plötzlich wieder der kleine Robert bin, der meint, die Mama glücklich machen zu müssen. Und dann kann er lernen, wirklich aktiv, innerlich seiner Mutter die Verantwortung wieder vor die Tür zu stellen. Das heißt, sich klar zu machen, Mensch, das war eine totale Überforderung für mich als Kind und die Mama, die hätte sich eigentlich Hilfe suchen müssen. Das war ihr Problem und nicht mein Problem. Die hätte besser mal eine Psychotherapie gemacht. Und aktiv vielleicht auch die Erinnerungen zum Beispiel überschreibt, das kann man auch machen, dass die Mama eines Tages sagt, du Robert, ich lass mir jetzt helfen und du gehst jetzt mal schön mit den Kindern spielen, weil du bist wirklich nicht für mich verantwortlich. Ich bin selber für mein Glück verantwortlich. Also den Film einfach auch mal verändert, weil dem Gehirn oder den Gefühlen ist es relativ egal, ob wir nur etwas in der Vorstellung machen oder in Wirklichkeit. Also wir müssen uns ja nur irgendwas vorstellen, irgendein Horrorszenario, schon kriegen wir Angst, obwohl wir gerade uns in einem ganz sicheren Raum befinden. Oder wir denken an den nächsten Urlaub und freuen uns schon, reagieren ja immer nur auf unsere Gedanken. Und deswegen macht das auch was mit dem Gehirn, wenn man zum Beispiel alte Erinnerungen überschreibt. Weil worum es ja geht, ist, dass Robert trainiert, es wirklich in sein Gefühl reinzukriegen, dass er zu 50% für die Beziehung zu Julia verantwortlich ist und nicht zu 100%. Und dass es nicht sein Job ist, Julia immer glücklich zu machen. Und ganz, ganz, ganz wichtig, dass sein Gehirn lernt, dass Julia nicht die Mama ist. Weil da finden ja ständig Projektionen und Verwechslungen statt. Und dann kann Robert auch lernen, anstatt einfach zu flüchten, denn er hat ja diesen typisch bindungsängstlichen Fluchtimpuls, wenn ihm wieder alles zu eng wird, anstatt zu flüchten, zu reden. Damit machen viele Bindungsängstliche auch wahnsinnig gute Erfahrungen, indem sie den Partner, die Partnerin einweihen, indem er sagt, du, ich habe das jetzt verstanden, Julia, ich habe da echt so ein Thema mit meiner Mutter und deswegen habe ich oft so Einengungsgefühle, weil ich dann denke, ich bin total für dich verantwortlich, dann können die darüber reden. Und wenn es dann wieder soweit ist und er hat wieder dieses Irrgefühl, dann kann er anstatt jetzt zu flüchten sagen, Julia, jetzt ist gerade wieder dieses blöde Gefühl da. Jetzt ist gerade, und dann können die darüber reden und dann löst sich das in der Regel auch immer auf.
Mhm. Ich finde das ganz spannend, wenn man das überträgt auf so ein Beispiel, was man immer öfter bei Männern hört, die ja das Thema oft haben, dass sie sagen, ich mache doch schon alles. Also ich mache den Job und, genau, und ich versuche doch, dass ihr glücklich seid und ich versuche, ne? Und dann endet das wahrscheinlich in so einer Überforderung, dass sie denken, sie müssten irgendwie alles machen und dann sagt noch, sag ich mal, das andere Ende, das ist aber jetzt nicht gut, wie du das gemacht hast oder dass du mir hier nicht hilfst.
Nee, beziehungsweise jetzt kannst du nicht ein bisschen differenzierter über deine Gefühle sprechen, ne? Oder öffne dich doch mal, ne? Also Frauen beanspruchen für sich ja immer so die Deutungshoheit, wie eine gute Beziehung auszusehen hat und wie der Mann zu reden hat und wie er zu kommunizieren hat. Aber es ist ja genau im Grunde dieser Männertyp, der für sich oft verinnerlicht hat, ich muss alle Erwartungen erfüllen. Ne? Hm. Und Männer definieren sich viel über Leistung und dass sie funktionieren. Und der Robert ist auch so einer, der im Job performt und. Also der im Grunde ein Erwartungserfüller ist. Und genau das bringt ihn dann ja in der Beziehung auch total in die Klemme. Und das Erste, was man eben verstehen muss, dass Liebe eben nicht bedeutet, wie bei Mama und Papa, ich muss alle Erwartungen erfüllen, sondern dass man durchaus auch mal enttäuschen darf oder sein eigenes Ding machen darf, auch wenn man innerhalb von einer Beziehung ist. Und dass man da den Antrieb des Programms versteht. Also, dass man wirklich versteht, was ist eigentlich mein innerstes Motiv, warum ich mich immer so verhalte? Was ist der Kern? Was ist eigentlich meine Kernangst? Ja, meine Kernangst ist eigentlich, dass ich verlassen werde, wenn ich nicht alle Erwartungen erfülle. Und dann entsteht halt schnell so ein Widerstand, so ein innerer, nee, den Scheiß muss ich, ne? Jetzt mache ich erst recht, was ich will.
Mhm. Steffi, wenn jetzt jemand sagt, okay, wow, da muss ich noch viel, viel mehr drüber wissen. Welches deiner Bücher würdest du empfehlen?
Also zu dem Fall tatsächlich, jeder ist beziehungsfähig.
Mhm.
Was auch ein sehr schönes Einstiegsbuch ist, ist Jein. Jein ist eigentlich so mein Lieblingsbuch, also weil das so witzig geschrieben ist. Jein, Bindungsangst erkennen und bewältigen.
Und es gibt auch was zu feiern. Ne? Habe ich gesehen, 10 Jahre, dein Bestseller, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und das gibt es jetzt in einer Sonderedition.
Ja, wir haben mit dem Verlag oder der Verlag eine Jubiläumsausgabe rausgebracht. Die ist auch limitiert und die ist schönes Cover so in Gold. Da freue ich mich auch schon drauf.
Kann man auch mal schauen. Vielleicht bekommt man noch ein Exemplar. Steffi, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war super spannend. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Zuhörer und der einen oder anderen Zuhörerin helfen. Super spannend. Mach bitte weiter so. Man kann dich ja überall verfolgen, in Podcasts, in Vorträgen, deine tollen Bücher. Danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist eng getaktet. Und ich glaube, wir haben heute alle ganz, ganz viel gelernt.
Danke dir, Jenny.
Stefanie Stahl, vielen Dank.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.